Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Sauberes Wasser, das ist für uns selbstverständlich. Leitungswasser aus dem Hahn hat viele Vorteile. Davon sind viele Menschen überzeugt. Sie vertrauen darauf, sie füllen es sich ab, nutzen es und sie sind sicher, dabei einen wertvollen Beitrag für das Klima zu leisten. Was sind denn die Vorteile von Leitungswasser? Was bringt es für Umwelt und Klima? Und sind diese bekannt überhaupt oder müssen wir vielleicht mehr darüber reden? Über diese Fragen spreche ich mit Samuel Höller. Er war beim renommierten Wuppertal-Institut, hat sich mit CO2 und mit Geothermie befasst und er war beim Umweltbundesamt, dort, wo man die Umsetzung des Emissionshandels vorantreibt. 2010 hat er den Verein TipTap gegründet, der sehr prominent für seine Sache kämpft. Mit Gelsenwasser zusammen treibt er das Wasserquartier in Gelsenkirchen voran. Lieber Samuel, ich freue mich, dass du für mich Zeit hast heute.
Ja, hallo Arndt, sehr gerne. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Hallo lieber Samuel, normalerweise sieze ich meine Gäste, aber da wir uns auch schon lange kennen und duzen, wollen wir das heute beibehalten. Das hoffe ich ist okay für dich.
Sehr gerne, das ist auch unsere Philosophie, nah an die Menschen dran zu sein und auch gerne per Du zu kommunizieren.
Lieber Samuel, vielleicht stellst du dich einfach nochmal mit deinen eigenen Aktivitäten vor und bevor wir auf TipTap eingehen, einfach mal vielleicht mit der Frage, warum du nicht beim Emissionshandel hängen geblieben bist.
Ja, gerne. Ich bin Umweltwissenschaftler und habe da die Schwerpunkte Geologie, Klimatologie und Hydrologie gehabt. Und wie du schon richtig vorgestellt hast, habe ich dann in der Wissenschaft angefangen, beim Wuppertal-Institut in der Energieforschung und dann auch später in die öffentliche Bundesverwaltung gewechselt. Jetzt mache ich NGO und ich würde sagen, in meiner Generation wollen wir alle verschiedene Arbeitsstellen und dieser eine Beruf, wo man immer bleibt, den gibt es aus meiner Sicht nicht mehr so richtig. Ich finde, Emissionshandel hast du angesprochen, ist super wichtiges Tool und ich glaube auch, dass es jetzt durch die neuen Beschlüsse in der EU ambitioniertere Klimaschutzziele zu vereinbaren oder auch den nationalen Emissionshandel, der eingeführt wird, der auch dort in der DES, in der Deutschen Emissionshandelsstelle nun umgesetzt wird, dass es gute Instrumente sind und sinnvoll ist. Und man sieht es auch am Preis, der jetzt schon, ich habe gestern mal nachgeguckt, bei 46 Euro liegt. Als ich da gearbeitet habe, waren es nur bei 5 Euro, also ist schon stark angestiegen. das heißt, das wirkt auf jeden Fall. Persönlich muss ich sagen, war ich im Vollzug tätig. Das heißt, das war nach einiger Zeit dann doch immer ähnliches Business as usual. Und nebenbei habe ich ja den Verein TipTap gegründet. Und das Thema Wasser hat mich auch selbst überzeugt. Und ich hatte Lust daran weiterzuarbeiten und hatte dann die Chance, 2019 das auch hauptberuflich zu machen, weil wir eine Förderung bekommen haben, wo ich dann auch Gehalt für mich planen konnte.
Ja, das ist natürlich absolut verständlich. Ich habe frag nur deswegen, weil natürlich Emissionshandel ein wahnsinnig, wichtiges Thema ist und eines, was uns natürlich alle sehr stark beschäftigt, gerade Unternehmen, die im Energiesektor auch unterwegs sind. Aber es ist natürlich sehr, sehr komplex und vielleicht auch ein Stück weit theoretisch. Da bist du, glaube ich, mit dem, was wir gleich besprechen, auch deutlich näher am Menschen, wie du so schön sagst, und deutlich hemdsärmeliger, glaube ich, unterwegs als mit diesem volkswirtschaftlichen Tool. 46 Euro war mir gar nicht klar, da ist er ja wirklich gigantisch gestiegen.
Ja, genau. Also ich habe es jetzt auch nochmal nachgeguckt, ich verfolge es auch nicht mehr so intensiv. Aber also ich bin auch absolut deiner Meinung, es ist ein wichtiges Tool und ich halte es auch für sehr zielführend, auch für die EU und dass da auch, jetzt sollen ja auch mehr Sektoren noch reinkommen. Und du hast es richtig gesagt, es ist super komplex, super ausführlich, kompliziert und es war auch super spannend, sich da einzutauchen und wirklich dann die Anlagen mal anzugucken und zu überprüfen. Aber ja, war dann doch ein bisschen abgehoben aus meiner Sicht, nicht? Also ich respektiere da total die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die super Arbeit machen. Und jetzt will ich mich aber dem Wasser widmen.
Ja. Was machst du so in der Freizeit, lieber Samuel? Sport, Musik?
Ja, ich mache gern Sport. Jetzt geht natürlich keine Kontaktsportarten mehr. Also Fußball oder Volleyball mache ich ganz gerne. Also jetzt ist es eher Joggen und Fahrradfahren. Und ich habe auch so ein altes Saxophon in der Ecke stehen, was ich aber auch leider nicht mehr ganz so häufig benutze. Aber das macht auch immer wieder Spaß, das mal herauszukramen.
Zu viel Arbeit.
Irgendwie zu viel Arbeit. Und das ist auch ein Hobby, was dann nach 20 Uhr nicht mehr so gut funktioniert, weil es doch sehr laut ist und für die Nachbarn nicht so angenehm.
Ja, das stimmt wohl. Ich habe gesehen, du hast dich mit CCS beschäftigt und bist auch Geologe. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ist natürlich ein Thema für eine eigenen Stunden-Podcast, aber vielleicht in gebotener Kürze. Was hältst du vom Thema Carbon Capture Storage, also Eintrichtern von CO2 unter der Erde?
Ja, ich habe dazu geforscht oder auch meine Diplomarbeit damals geschrieben. Und ich bin da nicht so begeistert von der Geschichte. Also, oder vielleicht lass mich es anders sagen. Das war damals die Diskussion, wie ich Kohlekraftwerke weiter betreiben kann, um einfach hinten drauf so eine CO2-Abschaltung integriere und das Zeug unterirdisch ablagere. Und dann mache ich einfach weiter wie bisher. Und jetzt sind wir ja schon in der politischen Diskussion weiter, dass wir sagen, den Kohleausstieg haben wir, wenn es auch erst 2037 ist. Und die Diskussion ist ja jetzt, wie kann ich negative Emissionen generieren, also vielleicht Biomasse irgendwie wieder oder Energie aus Biomasse gewinnen und das CO2 unterirdisch einlagern. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Trotzdem gab es da halt viele auch Diskussionen oder auch Nutzungskonflikte im Untergrund, also Geothermie oder auch das Grundwasser, was passiert ist, ist ja auch die gleiche Diskussion, die gerade geführt wird durchs Fracking, wenn ich da auch wieder Wasser in den Untergrund pumpe, was verändert sich dann da? Und wenn ich das halt jetzt wirklich durchdenke, die Mengen, die wir an CO2 unterirdisch ablagern müssten, das ist halt echt extrem viel. Und ich habe dann wieder so eine Altlast, die ich da ewig irgendwie bespielen muss im Untergrund. Ich weiß nicht so richtig, ob es woanders wieder rauskommt. Deshalb halte ich das auch, ich meine, geht ja dann weiter, diese ganze Geoengineering-Diskussion, schon nicht so für zielführend, sondern man sollte halt da ansetzen, wir sollten vermeiden und nicht erst das CO2 entstehen lassen. Und das wäre eher unsere oder meine Philosophie, da stärker reinzugehen und sagen, okay, wir haben andere Alternativen jetzt im Energiesektor, seien es die Erneuerbaren, aber auch in anderen Bereichen, dass wir einfach weniger CO2 verursachen.
Verstehe. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Müssen wir vielleicht so nochmal in anderem Rahmen nochmal in Ruhe drüber sprechen. Hatte echt verschiedene Seiten, glaube ich. Ein bisschen globale Frage, aber wir reden ja jetzt gleich über auch so ein paar Themen, die dich insgesamt umtreiben, nicht nur das Leitungswasser. Deswegen vielleicht ein bisschen allgemeiner die Frage, was ist für dich Nachhaltigkeit im Alltag?
Ja, Nachhaltigkeit im Alltag ist, wie ich gerade schon meinte, also ein bisschen Vermeidung von unnötigen Emissionen, wenn man es jetzt auf das CO2 runterbricht. Also, dass wir ja ressourcenschonend leben und die Umwelt achten, so im weitesten Sinne. Und sei es durch vielleicht in der Ernährung auf die Verpackungen zu achten, auf wo kommt das Zeug eigentlich her, dass ich vielleicht regionale Produkte konsumiere, weniger Milchprodukte oder Fleisch. Auch die ganzen Reisen. Also das finde ich jetzt in der Corona-Pandemie eine super spannende Geschichte, dass man hoffentlich viele jetzt darüber nachdenken, okay, wie viel Reisen muss ich eigentlich wirklich machen oder reicht es nicht auch, einen Podcast aufzunehmen auf die Entfernung und spare da auch sehr viele Reisekosten ein. Ich sehe sehr gerne mit dir zusammen jetzt, Arndt, aber trotzdem ist es auch in Ordnung so und dass man das halt irgendwie reduziert und sich dann auch auf die Reise mal freut, auf die ich mich jetzt wirklich freue, wenn es mal wieder richtig losgeht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Habe ich auch jetzt nicht so verstanden. Es gibt natürlich Reisen, die Sinn machen und auch auf die man sich freut. Es gibt ja beide Kategorien. Ich meine, was macht schon Sinn am Ende im Leben? Das ist eine ziemlich philosophisch. Aber ich glaube in der Tat, dass wirklich vieles verzichtbar ist und wir das alles merken gerade. Und sicherlich ein Teil der Reisen sich auch als verzichtbar herausgestellt hat. Das wäre für mich wirklich eine positive Entwicklung, die sich jetzt aus dieser Pandemie-Geschichte gezeigt hat, bin ich bei dir. Was glaubst du, wo du selbst aber noch besser werden kannst in dem Thema?
Ja, ich glaube schon bei der Ernährungsfrage. Also ja, einfach vielleicht weniger Fleisch essen, weniger Milchprodukte, hört man immer wieder auch Käse, das halt überhaupt nicht sonderlich emissionsfreundlich ist. Da einfach zu gucken, was gibt es da für Alternativen. Gibt spannende Sachen immer. Also das finde ich auch ganz interessant, dass es dann halt irgendwelche Camembert aus Cashewnüssen gibt, wobei die dann auch wieder aus Brasilien kommen. Also ich weiß nicht, ob das dann CO2-mäßigen Gewinn ist, aber trotzdem, also irgendwie Hafermilch mal zu auszuprobieren und wie was auch immer, oder auch Insekten zu essen. Keine Ahnung, ich finde es super spannend, da mal zu gucken, was es gibt, was angeboten wird. Und gibt es ja auch Firmen, die halt eigentlich Wurst herstellen und jetzt haben sie mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Brotaufstrichen. Also es ist irgendwie ein spannender Markt, ein spannender Bereich und da merke ich auch selbst, ich tue mich da noch mal ein bisschen schwerer, dahin zu kommen, aber habe das schon auch reduziert, im Gegensatz zu früher.
Hast du mit dem dieses Gesundheitsthema oder das Ernährungsthema liegt dir ja sehr am Herzen. Vielleicht steigen wir da mal direkt ein dazu. Das passt vielleicht ganz gut. Das, was du jetzt machst mit TipTap, was glaubst du, wo ist da die Schnittstelle zur Ernährungsthematik? Also wir sprechen ja über Leitungswasser an sich. Zahlt das ein in das, was dir wichtig ist über nachhaltige Ernährung?
Absolut. Also eigentlich haben wir schon die Argumente genannt, jetzt im anderen Zusammenhang. Weil Leitungswasser ist wirklich ein super Beispiel für nachhaltigen Konsum, wenn man es so will. Wir haben ein regionales Produkt, es ist verpackungsfrei, es ist emissionsarm und es ist gesund, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Getränken, kalorienhaltigen oder Süßgetränken oder auch Säften. Und also das heißt, ich habe da eigentlich eine Facette von Themen, die wir halt auch für unsere Ernährung und Ernährungswende diskutieren. Plus, ich habe keinen Verzicht. Also was ja mir schwerfällt, was ich eben schon sagte, oder auch dir, sozusagen irgendwie auf eine Reise zu verzichten, mal auf das Steak zu verzichten oder auf die Wurst, auf Semmel, auf der Schrippe. Beim Wasser brauche ich nicht verzichten. Ich habe einfach meinen Hahn, ich habe das gleiche Produkt aus der Flasche oder aus der Leitung. Kann sich in Mineralstoffen variieren, Kleinigkeiten, aber wenn man da jetzt das große Ganze sieht, ist es absolut vergleichbares Produkt und ich muss nicht verzichten und bin dabei nachhaltig.
Ja, wir sind ja ein bisschen, also war es jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, weil es ja immer wieder so ein bisschen Irritation gibt darum. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das, also ich sage mal so, ich habe das schon mal erzählt privat. Wir haben auch früher zum Beispiel sehr viel Mineralwasser getrunken. Bei uns war das so, dass ich eigentlich seit 2 oder 3 Jahren sage, dass ich bei einem Wasserversorger arbeite und dass wir endlich mal wechseln müssten auf Leitungswasser, weil das unheimlich gut ist von der Qualität her und irgendwie hört da keiner drauf. Und jetzt seit 4 Wochen hat meine Schwiegermutter einen Soda-Streamer sich gekauft und findet das gut. Und jetzt plötzlich ging es ganz schnell. Jetzt
Sehr gut.
habe ich dann auch so ein Ding bestellt. Also auch wieder natürlich so ein bisschen mit sanftem Druck und habe eins bestellt. Und wir haben das jetzt 3 Wochen und ehrlich gesagt, also ich vermisse nichts.
Ja,
Das ist
super. Also,
wunderbar.
das sind ja die so Beispiele des Gelingens, die ich super finde und die ich einfach total wichtig finde. Du bist natürlich jetzt beim Wasserversorger nochmal, hätte ich mir gehofft, dass du noch früher umgestiegen wärst, Arndt, aber grundsätzlich finde ich das genau richtig zu sagen, okay, oder was ist das Problem
Ich
eigentlich,
kann
dass ich nicht mit
Job und
Leitungswasser zurück
Privates ganz gut trennen, lieber Samuel.
kann? Sehr gut,
Nein, ernsthaft.
sehr gut. Nee, aber was ist jetzt sozusagen woran liegt es, dass ich jetzt kein Leitungswasser trinken möchte? Es ist zum Beispiel also dieser Spruch, der mir irgendwie zum Hals raushängt, ich habe leider nur Leitungswasser. Ja, also das ist so eine Unsinnigkeit, dass es doch total toll ist, dass wir dieses Produkt haben aus der Leitung in ganz Deutschland, super Qualität, super kontrolliert, ich kann das anbieten in einer schönen Karaffe. Und stattdessen stellt man halt irgendeine Plastikpulle hin und glaubt, man hat dann hier eine bessere Qualität oder dass es eine schönere Präsentation ist. Und das finde ich einfach spannend, da zu gucken oder da auch im Einzelfall zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt dich oder wie kannst du deine Schwiegermutter davon überzeugen? Ist es der Sprudel? Ist es vielleicht der Geschmack, dass sie sonst immer irgendwie eine Limo trinkt? Vielleicht kann man sich da selbst was basteln oder so mit ein bisschen Zitrone oder Minze drin. Also da einfach zu gucken, was sind so Beispiele, um wirklich aufs Leitungswasser umzusteigen, ohne Geschmacksverluste, sage ich mal.
Ja, also ich sag mal so, ohne dass es jetzt, also es soll jeder machen, was er will, ne? Man kann auch Mineralwasser trinken, haben wir auch jahrelang gemacht. Aber ehrlich gesagt, so, ich vermisse nichts. wenn der Sprudel da ist, ist es sehr ähnlich und preislich. Ich meine, muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Und ich schleppe jetzt eine Kiste weniger. Ich schleppe andere Kisten, aber dazu, was Wasser betrifft, schleppe ich jetzt keine mehr.
Ja, du hast wirklich viele Vorteile. Also du hast irgendwie weniger CO2. Das Ganze muss ja nicht transportiert werden, die Flaschen zum Supermarkt, die Logistik fällt weg. Du hast den ganzen Plastikmüll nicht, die Verpackung nicht mehr. Du hast eine super Qualität, hast auch gesundes Produkt. Es ist super preiswert, es kann sich auch jeder leisten. Das hatten wir eben noch nicht so besprochen bei diesen nachhaltigen Nachhaltigkeitsdiskussion, da gehst du ja oft in so einen Bereich wie mehr Bio-Lebensmittel oder so, mehr hochwertige Produkte, die zum Teil auch teurer sind. Bei Leitungswasser sparst du Geld. Das ist halt auch für Menschen hilfreich, die nicht so viel Geld haben und da leicht umsteigen können. Und wie du sagst, ist super bequem, du musst nichts mehr schleppen. Also es hat aus meiner Sicht nur Vorteile.
Also ich habe, dann würde ich ja mal ein Zitat vorspielen. Ich habe mit Wolf Merkel vom DVGW gesprochen, der Vorstand, der für Wasser zuständig ist. Und der hat hier mal in einer anderen Glasklar-Folge dazu Folgendes gesagt.
Ja, wir haben bisher die Erfahrungen in Deutschland gemacht, dass Wasser ausreichend in guter Qualität für alle da war. Wir haben Fortschritte im Gewässerschutz gemacht und wir alle haben einen guten Job in dieser Richtung gemacht. Und die Frage wäre, ob wir das nicht zu gut gemacht haben, weil die Selbstverständlichkeit für eine funktionierende Wasserversorgung und auch in der Abwasserbeseitigung, in der Siedlungsentwässerung vielleicht viele zu sorglos gemacht hat und gar keinen Zweifel mehr daran haben, dass das immer so laufen muss.
Wie ist denn deine Sicht nach den vielen Gesprächen, die du jetzt zu diesem Thema in den letzten Jahren geführt hast? Ist die Wertschätzung für Leitungswasser gegeben bei den Leuten?
Ja, nicht ganz. Also ich kann dir schon halbwegs zustimmen, dem Herrn Merkel. Also ich würde sagen, es ist jetzt, manche Leute schätzen es wert, so wie wir beide jetzt, aber es ist doch eine Selbstverständlichkeit für viele, dass es einfach aus dem Hahn kommt, ohne dass man drüber nachdenkt. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man auf Reisen ist oder in anderen Ländern, wo es einfach überhaupt nicht trinken kannst, das Wasser nicht mal, oder viele Menschen überhaupt keinen Zugang haben zu Leitungswasser. Und das, da ist ein Grund, woran wir arbeiten, die Leute dafür zu begeistern und auch darauf hinzuweisen und das wertzuschätzen. Und es war ja jetzt auch dieses Jahr beim Weltwassertag, das ist immer am 22. März auch das Thema, Valuing Water, also Wasser wertschätzen, wo wir dann auch so eine Fotokampagne gemacht haben, die Leitungswasserliebe mal zu zeigen. Ja, wir lieben unser Leitungswasser und wir sind froh, dass wir es haben.
Ich muss jetzt gerade, wenn ich überlege, zugeben, so ganz hundertprozentig passt das Zitat nicht, weil er schon also primär gemeint hat, dass die Leistungen der Infrastruktur, also primär die des Wasserversorgers, so selbstverständlich sind, dass sie nicht so richtig gewürdigt werden in der Politik. Aber ein Aspekt davon ist schon auch eben die Frage, wissen die Menschen, was sie an einer sicheren und eine qualitativ hochwertigen Wasserversorgung haben. Und da spielt das Wasser natürlich, also das Wasser selbst, beim Endkunden natürlich eine große Rolle. Was macht ihr da mit TipTap konkret zu, bevor wir das ganz vergessen?
Naja, wir sind jetzt seit 10 Jahren aktiv, einfach um das Leitungswasser in allen Lebensbereichen voranzubringen und zu verbessern. Und wir machen Bildungsarbeit, gehen in Schulen und Kitas, haben verschiedene Bildungsmodule, um das Thema aufzugreifen. Wir beraten Unternehmen oder auch Einzelpersonen, um auf Leitungswasser umzusteigen. Da rechnen wir denen auch gerne dann aus, wie viel Geld und CO2 dabei eingespart werden können. Wir machen auch, wenn jetzt gerade nicht Corona ist, sehr viele Infostände, Aktionen, Wasserausschank, Quiz halt rum, bei irgendwie temporären Spielstraßen mal mit dabei zu sein. Wir waren im Bundeskanzleramt bei einem Tag der offenen Tür, um da auch eine Blindverkostung mit über 2000 Leuten zu machen, die Leitungswasser gegen Flaschenwasser getestet haben. Und wir setzen uns auch politisch für mehr Trinkorte ein, so nennen wir das. Also Orte, wo die Menschen auch draußen Zugang zu Wasser haben. Also in Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu Wasser haben zu Hause. Aber in der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten an der Autobahn, auf Bahnhöfen. Da fehlt dieser Zugang und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist, Leitungswasser zu trinken.
Das Umweltministerium oder speziell auch die Umweltministerin selber ist, glaube ich, ein ziemlicher Fan von euch. Ihr habt richtig durchgestartet, nachdem ihr die Förderung aus dem Umweltministerium bekommen habt, richtig?
Genau, also das ist unser größtes Projekt, was aktuell noch läuft. Die Wasserwende nennen wir das. Wasserwende, Trinkwasser ist Klimaschutz. Und die Wasserwende ist für uns die Umkehr des Anstiegs des Flaschenwassers. Also wenn du vergleichst die Zahlen von 1970 bis heute, in 50 Jahren sind wir von 12 Litern pro Person und Jahr auf über 190 Liter angestiegen, also 15 mal so viel. Und diese Trendumkehr wollen wir erreichen mit dem Projekt. Und dort wollen wir in 12 Wasserquartieren oder jetzt auch gerne noch mehr, also wir suchen aktuell weitere Wasserquartiere, die in Eigenregie das umsetzen möchten, die Punkte, die ich gerade genannt hatte, also Bildungsarbeit, Aktivitäten, die BürgerInnen anzusprechen, zu begeistern, Trinkbrunnen aufzustellen. Und das machen wir alles vor Ort mit Kommunen. Und da sind wir in Gelsenkirchen ja gemeinsam aktiv, aber auch in Sylt, in Ammersee, in Berlin, im Landkreis Peine oder in Karlsruhe, also bundesweit verteilt.
Die Trinkwasserorte hast du ja genannt oder Brunnen. Ich benutze aber ein bisschen den breiteren Begriff des Trinkwasserorts. Das ist etwas, was in Berlin, glaube ich, bei euch ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Da haben wir auch uns gemeinsam mal einen angeguckt. Ich glaube, die in Berlin stehen mittlerweile über 100 Trinkbrunnen in der ganzen Stadt. So im Rest von Deutschland ist es oft noch deutlich weniger. Ich glaube, Hamburg hat noch viele, aber ansonsten fangen wir alle da gerade erst an mit dieser Entwicklung. Den einen oder anderen haben wir aber auch schon hier im Ruhrgebiet und wir erhoffen uns jetzt auch so ein bisschen Push aus der Trinkwasserrichtlinie, die jetzt demnächst kommt. Bist du schon mit dem Fokus auf die Richtlinie dabei, die ja sagt, wir brauchen europäisch mehr Zugang zu Trinkwasser für alle Menschen?
Ja, also ich finde es eine absolute Steilvorlage, also diese Trinkwasserrichtlinie, da steht ja wirklich drin, der Zugang soll verbessert werden. Ist wirklich die Mitgliedstaaten können mehr Trinkbrunnen oder sollen mehr Trinkbrunnen aufbauen, Zugang in oder Leitungswasser auch in Cafés, in Restaurants, in öffentlicher Verwaltung angeboten werden. Also das ist wirklich eigentlich die Unterstützung unserer langjährigen Arbeit schon. In Berlin ist es so, dass jetzt schon über 170 Trinkbrunnen da sind und das war auch der Start unseres Vereins. Du kannst ja mal raten, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie viel Trinkbrunnen in Berlin wie viel Trinkbrunnen es in Berlin gab, als wir 2010 angefangen haben.
Ich würde jetzt mal sagen, also ich kenne immer noch die Zahl 100, aber was nicht, 10?
Ja, es waren immerhin 16.
Okay.
Und wir haben den 17. gebaut. Das war der Start. Unseren Kiezbrunnen haben wir den damals genannt. Und haben damit die Trendwende eingeleitet. Also es gab halt früher auch mal über 150, da sind wir jetzt wieder, also bis zum Krieg, also nach dem Krieg irgendwie. Aber
ich wollte gerade sagen, ich habe aber mal in Berlin gelebt und mir ist das nie aufgefallen, dass es sowas mal gab. Also ist aber jetzt nicht nach dem Krieg gewesen, sondern ist noch nicht so lange her.
Ja, genau, da gab es halt dann irgendwie diese 15, 16 Stück, die jetzt aber wirklich massiv ausgebaut wurden. Es gibt ein Trinkbrunnenprogramm in Berlin, es gibt auch im Rheinland-Pfalz ein Programm, also es gibt jetzt auch schon politische, kommunale Ansätze, das zu fördern. Und es wäre jetzt mit der Richtlinie sicher interessant, ob es sowas auch bundesweit mal geben könnte, ob es da auch einen Fördertopf aufgelegt werden kann oder so, dass es einfach die Zahl ansteigt und du sagst, es gibt in Berlin viele Brunnen. Ich würde sagen, nee, es gibt immer noch nicht genug, bei weitem nicht genug. Also wenn man sich andere Städte anguckt, europaweit, wie in Rom oder auch in Wien oder angefangen hatten wir in Kooperation mit Bilbao, da gibt es dann halt über 300 Trinkbrunnen bei einer viel kleineren, bei 10-mal kleineren Stadt als in Berlin. Da hat man dann wirklich fast an jeder Ecke einen Brunnen und da müssen wir wieder hinkommen. Und das finde ich eigentlich so spannend, auch das, was ich vorhin sagte mit dem dieser Anstieg des Flaschenwassers, also ich will halt wieder zurückkommen zu einem, früher war nicht alles besser, aber in dem Fall brauchte man einfach nicht so viel Flaschenwasser und es ist auch schon viel Marketingmaschinerie in den letzten Jahrzehnten da gewesen, dass die Anzahl ansteigt und dass jeder immer eine Flasche dabei haben muss. Und auch mit dem Wertschätzen, glaube ich, dass es auch früher besser war oder mehr wertgeschätzt wurde und wieder so ein bisschen eine Rückbesinnung machen können. Ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt die ganzen Verpackungsdiskussionen anguckst, verpackungsfrei in Großgebinde, das gab es ja früher am Wochenmarkt auch immer oder in irgendwelchen Tante-Emma-Läden. Und jetzt versuche ich ja auch persönlich immer irgendwie meine Tupperdose mitzunehmen, wenn ich mal mir was hole unterwegs. Also dass man da versucht, auch wieder so ein bisschen alte Tugenden auszupacken.
Also ich sag mal, wenn man in Europa unterwegs ist, und das werden wir ja hoffentlich bald alle wieder, dann fällt schon auf, dass es in den meisten Ländern gang und gäbe ist, dass wenn man im Restaurant ist, man ein Glas Leitungswasser dazugestellt bekommt oder zum Cappuccino oder zumindest zum Espresso immer umsonst hingestellt bekommt. Das ist aber in manchen Ländern und speziell in Deutschland irgendwie total verpönt und ist deswegen, glaube ich, auch bei der Gastronomie nicht so wahnsinnig beliebt gewesen, das Thema, ne?
Ja, also genau, das ist ja auch das Thema. Wir versuchen, also wir sind halt in Deutschland aktiv, weil wir sagen, hier können wir noch einiges tun oder können wir viel, viel reisen auch in der Hinsicht. Gestartet sind wir auch, oder meine Kollegin, die auch mitgegründet hat, die hat viel in England und USA gelebt und da war es halt so, ich kriege überall Leitungswasser, wieso kriege ich das nicht hier? Lass uns mal was machen, lass uns mal anfangen und auch was ändern. Und also in Berlin zum Beispiel ändert sich das, weil viele zugewanderte Cafés aufmachen und dann Skandinavier oder aus dem Israeli oder ein Schwede dann auf jeden Fall ganz normal Leitungswasser hinstellen. Aber in diesem alteingesessenen Bereich passiert noch nicht so viel. Und ich finde es eigentlich total schade, weil aus meiner Sicht ist es halt ein Service. Also wie wenn du eine Tageszeitung in Café liest, kannst du ja genauso auch ein Leitungswasser bekommen. Du setzt dich ja auch nicht ins Café und trinkst dann stundenlang nur Leitungswasser. Also das macht ja auch kein Mensch. Also das sind dann irgendwie vielleicht Ausnahmen, die dann immer mal hochgespielt werden. Aber wenn ich da im Café bin, trinke ich einen Kaffee und dann trinke ich halt dazu ein bisschen Wasser und dann ist es auch noch gesünder für alle und ich habe den gleichen Konsum.
Ist natürlich ein Punkt, also hast du recht, ich habe gerade überlegt, also das System in der Gastronomie ist schon so ausgelegt, glaube ich, dass ein Großteil des Geldes oder des Gewinns bei den Getränken gemacht wird. Das ist einfach Stand jetzt so, insofern leuchtet mir schon ein, dass viele Gastronomien oder auch ihren Verbände sagen, ja, das kann ich nicht machen, also das wirft die ganze, dann ist mein Laden nicht mehr profitabel. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht. Also jetzt zu glauben, dass jemand sich hinsetzt und 5 Gläser Wasser trinkt und sonst nichts, ist ja auch irgendwie so ein bisschen lebensfern, ne? Also dann, wenn man da sitzt, dann, also man könnte das auch so sehen, man holt die Leute ran an den Tisch und dann hat man eben andere Vorteile und Service und dann isst man was und trinkt vielleicht was anderes und kauft was und dann spielt das mit den Getränken gar nicht mehr so die Rolle.
Das wäre auch meine Einschätzung, aber ich kann auch Gastronomen verstehen, die sagen, nee, das traue ich mich nicht, das will ich nicht. Und da würde ich sagen, okay, ist zwar nicht mein Wunsch, aber dann nimmt halt einen Preis fürs Leitungswasser. Also dann setz es auf deine Karte oder wie auch immer, was aber günstiger ist als das Mineralwasser. Weil sagt mir auch ein Gastronom, okay, ich muss das Glas spülen, ich habe irgendwie Service dabei, okay, dann habe ich dafür einen Preis und spare dann nachher, also habe höhere Marge, als wenn ich Mineralwasser ausschenke und der Gast spart dann auch noch einiges. Also sowas könnte man sich auch überlegen. Da sind wir auch immer, sag ich mal, realpolitisch genug zu überlegen, wie kriegt man das gemeinsam hin. Und in dem Catering-Bereich finde ich das eigentlich nochmal am einfachsten, weil da ist ja wirklich so, du willst jetzt Gelsenwasser AG, will eine große Veranstaltung machen, vielleicht in 3 Jahren geht es wieder, keine Ahnung, und will dann halt...
Ach, das ist aber jetzt negativ, also da hoffe ich aber früher.
Ja, ich auch, aber genau, sagen wir nächstes Jahr, ja, Sommer nächstes Jahr, und du willst einfach dann eine Versorgung haben mit Wasser und dann soll doch der Caterer direkt die Option anbieten, Leitungswasser. Und dann kannst du ankreuzen, ja, will ich. Und dann kostet halt da die Karaffe 1,50 statt irgendwie 5 Euro als Preis vom Caterer für eine Flasche sonst wie Mineralwasser. Und da habe ich ja eine Win-Situation für die Umwelt, für den Caterer, der die gleiche oder noch eine höhere Marge nehmen kann, für dich, weil du einen günstigeren Preis hast. Und von der Organisation ist es anders, gebe ich zu. Man muss da drüber nachdenken, wie ich das jetzt organisiere. Ich habe halt nicht mehr die Flaschen, ich brauche Karaffen, ich brauche irgendwie eine Spülung dafür. Aber das sind alles, ist eine Umstellungssache und kein Mehraufwand. Also ich weiß nicht, ob es wirklich zu weniger Aufwand nachher rausführt, ausläuft. Wir haben Beispiele aus Hotels gesehen, die dann auch einen eigenen Raum haben, wo die ganzen Karaffen lagern, eine eigene Spülmaschine dafür, die das dann wieder abfüllen, für Veranstaltungen rausbringen und so. Das funktioniert alles, das ist kein Problem. Es gibt die Beispiele und das muss einfach in die Breite getragen werden. Und ja, im ersten Schritt wahrscheinlich musst du dann, wenn du eine Veranstaltung ausrichtest, wirklich explizit nachfragen. Und das will ich aber zum Standard machen nach und nach, dass es halt überall möglich ist, auch Leitungswasser zu bestellen.
Also wenn du was ausrichtest, ist es natürlich so, dann, dass das eine ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn du irgendwo anders bist und hast einen Stand oder sowas ähnliches, dann darfst du das noch nicht mal machen. Dann bist du im Grunde gezwungen, das Produkt zu kaufen, was dort ist. Das ist meistens der Fall und du hast überhaupt nicht die Option, dich über Leitungswasser zu versorgen. Das war mir, bis als ich das erste Mal gemacht habe, war mir das auch nicht so richtig bewusst. Also da haben wir auf jeden Fall, da hast du einen weiten Weg noch zu gehen, was dieses Akzeptanzthema betrifft, aber ich glaube, einen total sinnvollen oder total guten. Du hast immer eine gute Idee, wo ich nochmal nachfragen wollte, wie siehst du das? Ist ja Bundestagswahlkampf, kann man vielleicht ein bisschen was platzieren. Bahnhöfe, nicht nur öffentliche Plätze, sondern Bahnhöfe der Deutschen Bahn oder des ÖPNVs. Hast du da schon irgendwie mit Leuten drüber gesprochen? Wie findet das die Politik, dort Trinkwasserbrunnen zu platzieren?
Also wir haben es angedacht und wollten eine Kampagne machen, dann kam uns Corona dazwischen. Aber wir haben zum Beispiel im Wasserquartier in Marburg, da haben wir mit dem Bürgermeister auch einen Brunnen vor dem Bahnhof eingeweiht. Der ist nicht im Bahnhofsgelände, sondern ist dann Stadtgelände. Aber das ist da, gut, das ist ein kleiner Bahnhof. Das heißt, wenn man den kennt, dann kann man da seine Flasche wieder auffüllen und kann dann in den Zug steigen. Aber das reicht aus unserer Sicht nicht. Also es muss halt wirklich, wenn du jetzt im ICE unterwegs bist, von Gelsenkirchen nach Berlin und du hast Durst, im Idealfall kriegst du im Zug was. Ja, das ist vielleicht nochmal komplizierter, da das Zeug abzufüllen und mitzunehmen. Mhm. Aber dass du halt, wenn dann irgendwie in Hannover oder in Hamm Umsteigezeit 10 Minuten, dass du einfach mal auf den Bahnsteig gehen kannst, draufdrücken kannst, Flasche auffüllen. Das kostet ja fast gar nichts. Die Leitungen liegen da. Ich kann da dieses Ding hinstellen. Ich warte, das im Vergleich zu anderen Kosten, die man so hat, ist das ja wirklich marginal. Und hatte jetzt auch mit Leuten von der WHO mal gesprochen, die auch sagen, ja, im ganzen Public Health Bereich, also die öffentliche Gesundheit, das ist so, würde so viel einzahlen darauf, also wenn man das Thema größer sich anguckt, dass natürlich für die Bahn das vielleicht nicht so lukrativ ist, weil sie ihre Cola verkaufen wollen, aber für die Gesamtgesellschaft, für die Gesundheit, für die Krankenkassen spare ich dann ein. Wenn alle Leute, die sonst nicht eine Cola kaufen, einfach das Wasser da sich abzapfen würden, ist viel gewonnen.
Und also zumindest im Verhältnis zu zuckerhaltigen Getränken, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, oder zu alkoholhaltigen natürlich auch. Also da ja, bist du auch auf einer gesünderen Seite. Und ich kenne es ja von mir selbst. Weißt du, du bist auf der Straße und hast Durst. Was machst du dann? Gehst du zum Kiosk oder zum Späti in Berlin? Und wenn ich da hingehe, dann kaufe ich mir, also gut, ich jetzt sowieso nicht, kaufe mir kein Mineralwasser, aber dann denke ich auch, wenn ich schon da bin, dann kaufe ich halt mal irgendeine Limo oder eine Cola oder halt ein Bierchen. Und wenn aber daneben oder mir irgendwie die App sagt, hier in 100 Meter ist der Trinkbrunnen oder eine Refillstation, wo ich Wasser direkt auffüllen kann, dann gehe ich doch dahin, habe das umsonst und habe halt was Gesunderes gemacht. Und das ist ja nicht nur draußen, in Bahnhöfen, aber auch in Schulen finde ich das super wichtig. Wenn das halt, wenn da gibt es ja auch viele Getränkeautomate mit unglaublich ungesundem Zeug, wo du Geld einspeist. Und wenn daneben ein kostenloser Trinkbrunnen ist für die Schüler, der hygienisch, der sauber ist, der auch Vandalismus irgendwie, also stabil ist, sage ich mal, barrierefrei, dann habe ich doch gewonnen, dann trinken die Kinder da, dann wird es auch wieder, also muss halt cool sein, Leitungswasser zu trinken und nicht die Cola kaufen zu müssen.
Ja, ich glaube, das mit dem Vandalismus, was du angesprochen hast, das ist vernachlässigbar. Also das gibt es, wenn man mit Wasserversorgern spricht und auch hier im Haus, dann gibt es diese Fälle, aber das sind ja eigentlich eher unauffällige kleine Brunnen, das sind ja keine riesigen Brunnen wie aus Mafia-Filmen irgendwie, wo dann, wo es sich lohnt, wirklich zu randalieren. Das sieht ja nach nichts aus. Also das finde ich auf jeden Fall eine prima Idee und kann nur hoffen, dass das Gehör findet bei den Leuten, dass es vielleicht durch die Trinkwasserrichtlinie auch so einen neuen Push dazu gibt. Es wird auf jeden Fall hoffentlich aus dem Umweltministerium, meine ich, durchaus ja registriert und auch schon weiter getrieben, die Frage. Vielleicht kommt auch was in die Wasserstrategie rein. Mal sehen. Du hast vorhin aber angedeutet, dass ihr im Moment ja, also ihr habt mehrere Projekte. Das, was ich jetzt angesprochen habe, ist Wasserwende. Das ist das Geförderte und ist das sehr, sehr Prominente in der Wasserwirtschaft. Das geht weiter, wollte ich mal fragen. Und dann vielleicht die anderen Sachen. Wie macht ihr jetzt weiter? In Richtung Klimaanpassung habe ich gesehen. Ne? Habt ihr euch ein bisschen was vorgenommen? Oder viel?
Ja, wir nehmen uns immer sehr viel vor.
Vorgenommen,
gucken, was wir davon schaffen, umzusetzen. Genau, die Wasserwende läuft noch ein Jahr. Und dann versuchen wir, also wir haben jetzt einen Folgeantrag gestellt, auch beim Ministerium. Ich hoffe, dass das klappt. Da haben wir jetzt als Verein mal so die Herausforderung, Eigenmittel in geeigneter Höhe zur Verfügung zu stellen, damit wir die Förderanträge bekommen. Aber da bin ich, ja, ich drücke die Daumen, also keine Ahnung. Die prüfen halt jetzt, ob es dann weitergeht, ob die da das Projekt für sinnvoll bewerten. Und das Ziel ist halt eine Verstetigung. Das hatte ich ja vorhin kurz angedeutet, dass wir versuchen, weitere Wasserquartiere zu gewinnen, die wir begleiten, die wir informieren, wo wir ein Starter-Kit fertig haben, die dann einfach sozusagen schlüsselfertiges Programm haben und sagen, okay, ja, das finde ich gut, das passt bei mir rein. Viele machen ja auch schon viel. Das ist ja irgendwie, ich erfinde ja nicht das Rad neu, sondern es geht halt darum, den Aktivitäten so einen Deckmantel zu geben, das unter einem Dach zu haben, eine bundesweite Bewegung auszurufen, um einfach voranzukommen. Und da ist ein Teil natürlich auch die Klimaanpassung, die wir für sehr, also einen spannenden Anknüpfungspunkt, weil das jetzige ist Klimaschutz, also die nationale Klimaschutzinitiative, die das fördert. Und die Klimaanpassung.
Das ist das politische Dach, das muss man vielleicht kurz erklären. Ne? Das ist ja quasi genau. Dann so die politische Überschrift und das Programm, über das ihr jetzt gefördert werdet.
Richtig, genau. Also das heißt Klimaschutz, weil wir sehr viel CO2 einsparen können, wenn wir alle von Flaschenwasser auf Leitungswasser umsteigen könnten. Wir haben es ausgerechnet, es wären dann 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir einsparen können. 1,5 Mal der innerdeutsche Flugverkehr, was schon echt eine Hausnummer ist. Mhm. Das könnte eingespart werden und deshalb ist es dort im Klimaschutz verankert, aber halt nicht nur. Wir hatten ja schon über andere Anknüpfungspunkte, Gesundheit, Ernährung, aber auch Plastikvermeidung gesprochen und auch generell das Thema Wasser nach vorne zu bringen. Das sind auch viele Themen, die auch das Ministerium beschäftigen. Also deshalb, genau, aber es ist ja immer einer Förderlinie zugeordnet. Und jetzt überlegen wir halt auch, wie wir eben schon gesagt haben, im Bereich Gesundheit vielleicht mal was zu machen, für betriebliches Gesundheitsmanagement was anzubieten, aber auch im Bereich Bildung sind wir weiter dabei, wo wir Fortbildung geben mit unserem Wasserkoffer, der jetzt gerade brandneu fertiggestellt ist. Da sind wir in NRW in Düsseldorf erst im Herbst, aber sonst auch, jetzt starten wir in Mainz und in Marburg im Mai. Und also da sind wir auch, das sind dann andere Fördertöpfe, die wir da anzapfen. Und was du gerade gesagt hast mit der Klimaanpassung, da gibt es ja sogar einen Fördertopf vom Umweltministerium auch für Kommunen, wo sie sich auch zum Beispiel Trinkspender oder Trinkbrunnen finanzieren lassen können. Aber das ist so ein bisschen sehr versteckt und eins von vielen. Und ich weiß auch nicht, wie das angenommen wird, aber dafür kann ich auch nur noch mal Werbung machen da draußen. Also beantragt gerne weiter Trinkbrunnen, dass die auf die Straßen kommen.
Und das sollten wir auf jeden Fall mal machen, übrigens an dem Punkt. Also da können wir den Link vielleicht auch zu dem Programm hier unten an den Podcast dann hängen und vielleicht stößt der ein oder andere dann darauf. Denn das ist in der Tat wirklich ein Programm, was noch nicht so richtig prominent ist.
Genau, und wir bieten auch immer wieder Online-Seminare dazu an, zu dem Thema. Also hatten jetzt mit Stadt Erfurt zum Beispiel, auch in Mannheim ist es geplant, über Hitzepläne zu sprechen. Und das ist ja sozusagen ein Teil der Klimaanpassungsmaßnahmen. Also da, gut, Klimaanpassung, da bin ich wieder, jetzt wenn wir wieder an den Anfang zurückgehen, ist es ja wieder eher die CCS-Variante, weil wir sagen, wir können den Klimawandel jetzt auch nicht mehr so komplett aufhalten. Mhm. Es wird wärmer, es wird heißer, es gibt mehr Hitzetage, trockener. Also das ist ja auch eine Herausforderung für die ganze Wasserversorgung. Und unser Beitrag oder unser Ansatz wäre dann halt, du gehst durch die Stadt, die hoffentlich dann auch intakte Innenstädte und hast Durst und bevor du wieder jetzt auch als ältere Dame vielleicht nach Hause kommst, musst du irgendwo ein Schlückchen Wasser trinken und das muss bereitgestellt werden, am liebsten durch öffentliche Trinkbrunnen, aber es kann auch irgendwie ein Wasserhahn sein, es kann auch eine Refillstation sein, wie auch immer, aber dass es dort einfach das Thema stärker ins Bewusstsein kommt. Und dazu informieren wir auch mit diesen Hitzeplänen und bieten Beispiele an oder auch zu konkret, wie, was für Trinkbrunnenvarianten es gibt, ob das Dauerläufer sind, ob die frostsicher sind im Winter, weil bisher laufen die meisten halt nicht im Winter. Ja. Also da gibt es halt verschiedene.
Müssen abgeschaltet werden im Winter, ne, normalerweise.
Genau, häufig schon, was für ich, also bei 20 Grad im November halt auch nicht so Knaller ist. Da muss man sich einfach dann angucken, auch wie die Frosttage sich entwickeln werden und so. Ich glaube, da müssen wir auch dann ein bisschen neu denken, das Thema. Und vielleicht dann auch isolierte Leitung oder wie auch immer reinlegen. Also da gibt's die technischen Möglichkeiten. Deutschland, Land der Ingenieure, das kriegen wir schon hin. Muss man halt nur wollen.
Schön, also ein wichtiger Aufruf gerade heutzutage. Das kriegen wir schon hin. Also ich glaube, dass ehrlich gesagt das mit dem Klima und mit dem Winter noch eine ungelöste Frage ist, weil durchaus dass ab einer gewissen Temperatur diese Brunnen einfach zugemacht werden müssen aus technischen Gründen. Und jetzt sagst du zu Recht 20 Grad im November, aber jetzt hat wiederum es hier in Düsseldorf vor 2 Wochen das letzte Mal geschneit. Also das Klima wird unsteter und wird schwerer zu berechnen. Da müssen wir wahrscheinlich auch im öffentlichen Raum stärker mitleben, um die Brücke zu dem Hitze- und Dürreplan ein bisschen zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, sagen uns auch die Berliner Wasserbetriebe hier. Wenn ich jetzt 170 oder 200 Brunnen dann habe, die an einem Tag wieder in Betrieb zu nehmen, es geht halt auch nicht. Also die haben halt nicht so ein Team, was halt dann irgendwie ein 200-Mann-Team, was dann einmal im Jahr rausrückt, sondern das sind halt irgendwie ein paar Leute. Das heißt, die arbeiten es auch nacheinander ab. Das heißt, es verzögert sich dann auch immer alles, bis die wieder in Betrieb sind. Aber ich würde trotzdem sagen, wieso nicht technisch das so hinzubekommen, dass die auch im Winter benutzt werden können. Also da gibt es halt Modelle, die halt komplettes Wasser aus der Leitung wieder rauslassen, mit einem Sauger abziehen oder so, dass es halt keine Frostschäden geben kann oder die Erde, was weiß ich, 20 Zentimeter tief friert ja auch nicht mehr ein, also in Düsseldorf vor allem nicht. Und einfach da sich ein bisschen Sachen zu überlegen, wie wir ja bessere technische Modelle bekommen. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre auch Barrierefreiheit zum Beispiel. In Berlin sind die oft nicht barrierefrei. Es gibt neuere Modelle, die es sind, aber das hat wirklich auch inklusiv alle Leute daran Wasser trinken können, auch Kinder, die manchmal gar nicht rankommen, Rollstuhl, Menschen. Und das Dritte ist, was ich noch wichtig finde, ist, dass die, was du auch sagtest eben, du wusstest gar nicht, dass es die Brunnen gibt. Wir müssen dafür werben, wir müssen Hinweisschilder aufbauen, dass die zu den Brunnen hinführen und dass ich halt weiß, auch in 50 Meter, da geht's lang, so wie halt die Schilder zu einer öffentlichen Toilette oder so, so Piktogramme. Und wenn wir das bundesweit hinkriegen würden, dass überall diese gleichen Schilder stehen, dann ist es dann geht es auch in die Köpfe rein und dann sucht man vielleicht auch eher danach und findet diese Brunnen.
Und, auf jeden Fall, das ist eine gute Idee.
Genau, in Karlsruhe haben wir jetzt eine Blaupause dafür installiert, ein Brunnenschild aufgehängt und müsste jetzt nochmal nachgucken, wie viele Leute das auch wirklich dann benutzen. Aber ich denke schon, dass das gut angenommen wird.
Das wäre auf jeden Fall gut. Also es gibt ganz viel Nachholbedarf, glaube ich, in der Kenntnis über diese Fragen, sowohl was die Qualität betrifft, als auch was die Möglichkeiten betrifft, um Leitungswasser zu nutzen. Da können wir, glaube ich, jede Idee aufgreifen, die da ist. Auch gerne, wenn Hörer Ideen haben oder ihre Meinung dazu haben, ruhig gerne unten dranhängen an den entsprechenden Blog und ich stelle auch gerne die Verbindung dar zu Samuel Höller und zu TipTap, die wirklich eine super Arbeit da machen. Lieber Samuel, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Die kannst du mit Bezug auf deine Themen beantworten, aber auch ganz persönlich, egal was sich jetzt gerade so umtreibt. Wenn du auf das kommende Jahr guckst, jetzt haben wir April, aber 2021, welche Frage hättest du gerne noch glasklar für dich in 2021 beantwortet?
Ich würde es anhand meiner Arbeit vielleicht beantworten. Also wir sind gerade dabei, eine Studie zu beauftragen, die mal konkret ausrechnet, wie viel Plastikmüll jetzt durch das Mineralwasser anfällt. Und da vielleicht mal, also das wollen wir gerne, würde ich gerne glasklar wissen, welche Menge reden wir hier eigentlich? Also es gibt halt Verbrauchszahlen, aber die Größe der Flaschen und auch die Menge weiß man nicht so genau. Und das nochmal richtig rauszufinden, über welche Summe wir hier eigentlich reden und dann vielleicht auch, es gibt ja das Einweg Plastikverbot in der EU, das jetzt im Sommer kommt, und dann vielleicht auch mal drüber nachzudenken, wollen wir nicht einen Einweg Plastikflaschen, Wasserplastikflaschen oder nicht nur Wasser, aber generell ein Einweg Flaschenverbot aufbauen, so als politische Schlussfolgerung aus der Antwort, die ich dann hoffentlich dieses Jahr noch erhalte.
Ja, prima. Super Idee und hervorragende Antwort dafür. Ich hoffe wirklich, dass, also ich glaube, die Zahlen werden sehr, sehr spannend und lass sie uns wissen, sobald du irgendwie weißt, und wenn man irgendwie was helfen kann dabei, dann sag Bescheid. Ich habe mich sehr gefreut, mal auch in diesem Rahmen mit dir zu sprechen. Ich finde das sehr spannend, was ihr macht, und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal wieder in Berlin sehen, wenn die Nebel sich ein bisschen gelichtet haben.
Ja, vielen Dank, Arndt. Ja, hat mir auch Spaß gemacht für das Gespräch. Und genau, auf ein Glas Leitungswasser dann hoffentlich bald mal wieder. Und wenn jetzt Fragen sind oder Anregungen, gerne, können sich gerne die Leute bei mir melden. Würde mich auch freuen, da weiter zu diskutieren.
Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat, und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.